Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer Einstimmungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Sender ein Thema des Tages, meine Traumziele und aus der Sicht eines Reisenden, sowie Musik. Und nun zu den Nachrichten. Türkiye hat den Menschen, die bei den Überschwemmungen und Erdrutschen auf der indonesischen Insel Java ums Leben gekommen sind, ihr Beileid ausgesprochen. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es, das Ministerium bedauere zutiefst den Verlust von Menschenleben durch Überschwemmung und Erdrutschen in der indonesischen Provinz Zentraljava. In der Erklärung heißt es, wir sprechen den Angehörigen der Todesopfer und dem indonesischen Volk unser Beileid aus und wünschen den Verletzten rasche Genesung. Bei den durch schwere Regenfälle verursachten Überschwemmungen und Erdrutschen auf der indonesischen Insel Java kam es ersten Berichten zufolge 16 Menschen ums Leben, 8 Personen werden noch vermisst. Türkiye hat erklärt, sie verfolge die anhaltende Gewalt in Kolumbien mit Sorge und verurteile die Angriffe auf Zivilisten. Das Außenministerium gab eine schriftliche Erklärung zur zunehmenden Gewalt in Kolumbien heraus. In der Erklärung heißt es, wir verfolgen mit Sorge die gewaltigen Zwischenfälle, die in der kolumbianischen Region Catatumbo begannen und sich auf verschiedene Teile des Landes ausbreiteten. Wir verurteilen die Angriffe auf Zivilisten. In der Erklärung wurde bekräftigt, dass Türkiye den gesamten Friedensprozess in Kolumbien über die Organisation amerikanischer Staaten OAS und die Vereinten Nationen UN weiterhin unterstützen werde. Kolumbien hat den Zustand der zivilen Unruhen ausgerufen, nachdem bei Zusammenstößen zwischen der bewaffneten Rebellengruppe in Nationale Befreiungsarmee ELN und der 33. Front der ehemaligen Revolution Streitkräfte Kolumbiens FARC 80 Menschen ums Leben kamen. Die Region Catatumbo in der Verwaltungsregion Santander im Norden Kolumbiens ist Schauplatz bewaffneter Auseinandersetzungen, da sie an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela liegt und beide Länder unmittelbar betrifft. Mit durchschnittlich 1.401 täglichen Flügen im vergangenen Jahr konnte der Flughafen Istanbul seinen Titel als verkehrsreichster Flughafen Europas das dritte Jahr in Folge halten. Die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Eurocontrol hat den Bericht European Aviation Overview für 2024 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurden am Flughafen Istanbul durchschnittlich 1.401 Flüge pro Tag durchgeführt, was einer Steigerung von 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit belegte der Flughafen Istanbul das dritte Jahr in Folge den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgten die Flughäfen Amsterdam Schiphol und London Heathrow mit durchschnittlich 1.336 bzw. 1.302 Flügen pro Tag. In dem Bericht wurden auch die Flugzahlen der Fluggesellschaften einbezogen. Demnach liegt die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines mit durchschnittlich 1.435 täglichen Flügen im Jahr 2024 an dritter Stelle in Europa. Dem Bericht zufolge liegt Türkiye mit durchschnittlich 3.140 täglichen Flügen von Flughäfen auf Länderbasis auf Platz 6 der Top 10 der Länder mit den meisten Flügen in Europa.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich in einem Interview des Staatsrundfunks zu einem baldigen Treffen mit US-Präsident Donald Trump bereit erklärt, um über die Ukraine zu sprechen. Es ist in der Tat besser, wenn wir uns auf der Grundlage der heutigen Realitäten treffen, um in aller Ruhe über all die Bereiche zu sprechen, die sowohl die Vereinigten Staaten als auch für Russland von Interesse sind, sagte er. Wir sind dazu bereit. Die Regierung in Kiew warnte davor, Verhandlungen von Verzeihung von Verhandlungen ausgeschlossen zu werden. Der ukrainische Präsidentenberater Andrei Jermak schrieb auf Telegram, er will über das Schicksal Europas verhandeln ohne Europa und er will über die Ukraine sprechen ohne die Ukraine. So könne das nicht in einer modernen Welt funktionieren. Putin garnierte sein Angebot mit Schmeicheleien für den neuen US-Präsidenten, so bezeichnete er Trump als klug und pragmatisch. Zudem sagte er, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte verhindert werden können, wenn Trump damals im Amt gewesen wäre. Wenn ihm sein Sieg 2020 nicht gestohlen worden wäre, fügte der russische Machthaber hinzu. Er wiederholte damit Trumps unbelegte Behauptung, er habe die US-Präsidentschaft zwar im Jahr 2020 gegen Joe Biden gewonnen. Es ist das erste Mal, dass Putin sich Trumps Legende von der gestohlenen Wahl zu eigen macht. Trump hatte bereits wenige Stunden nach seiner Amtseinführung am Montag angekündigt, er wolle möglichst schnell mit Putin reden. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wiederholte er kürzlich sein Angebot. Ich würde mich wirklich gern bald mit Präsident Putin treffen, um diesen Krieg zu beenden. Einen Tag später drohte er Moskau mit verschärften Sanktionen und Zöllen, sollte es sich nicht bald zu einem Ende des nun fast 3 Jahre andauernden Kriegs mit in der Ukraine kommen. Nach Angaben des georgischen Premierministers Irakli Kobatsi würden einige Gruppen mit externer Unterstützung die Regierung stürzen wollen. Es wird keine Revolution in Georgien geben, sagt er. Premierminister Kobatsi äußerte sich während seines Besuchs in der Region Imeriti in seinem Land. Kobatsi sagte, dass Theaterschauspieler gestern in der Hauptstadt Tiflis eine regierungsfeindliche Aufführung inszeniert hätten und dass dies ein Versuch einer Revolution gegen die Regierung gewesen sei und wies darauf hin, dass einige von außen unterstützte Kräfte in den letzten Jahren mehrmals versucht hätten, das Land zu revolutionieren. In den letzten 3 Jahren hat es in Georgien 4 Revolutionsversuche gegeben. Das ist der 4. Versuch, so Kobatsi. Kobatsi erklärte, dass die Regierung nicht zulassen werde, im Land Instabilität entsteht. Es wird keine Revolution in Georgien geben, sagt er. Zu der Forderung nach einer Wiederholung der Parlamentswahlen sagte Kobatsi, dass die nächsten Parlamentswahlen in Georgien erst 2028 stattfinden werden. Zur Frage der Integration Georgiens in die EU sagt Kobatsi, dass sein Land dem Prinzip des EU-Beitritts treu bleibe. Kobatsi erklärte, es sei möglich gewesen, den russisch-georgischen Krieg 2008 und den russischen-ukrainischen Krieg 2022 zu verhindern. Der Krieg zwischen Georgien und Russland im Jahr 2008 hätte leicht verhindert werden können. Der Krieg in der Ukraine hätte verhindert werden können. Allerdings haben bestimmte Kräfte, der sogenannte tiefe Staat und die globale Kriegspartei, alles getan, um sicherzustellen, dass der Krieg in der Ukraine brach. Ein Krieg aus, das ist etwas, war verheerender Krieg, der hätte verhindert werden können. Der ukrainische Präsident Wladimir Selinski hat gesagt, der russische Präsident Wladimir Putin wolle den Wunsch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump nach Frieden in der Ukraine manipulieren. In seiner traditionellen Videobotschaft, in der er Nacht auf seinem Telegram-Account veröffentlichte, bewertete Selinski die jüngsten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Krieg. Selinski vertrat die Ansicht, dass der russische Staatschef Putin den Krieg tatsächlich fortsetzen will und versucht, die Staats- und Regierungschefs der Welt mit diesem Thema zu manipulieren und machte folgende Aussagen. Putin will vor allem den Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach Frieden manipulieren. Ich bin mir sicher, dass von nun an keine Manipulation durch die Russen mehr erfolgreich sein wird. Es wurde bekannt gegeben, dass seit Beginn des Waffenstillstands 2857 der 3600 gemäß der Vereinbarung vorgesehenen Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen gelangt sind. Ein Verantwortlicher der palästinensischen Regierung im Gazastreifen, der anonym bleiben wollte, sagte in einer Erklärung, dass 1586 Hilfsgütertransporter das Zentrum und den Süden des Gazastreifens erreicht hätten, während 1271 Lastwagen in das Stadtzentrum und den nördlichen Teil des Gazastreifens gelangt seien. Der Verantwortliche betonte, dass die humanitäre Lage im nördlichen Gazastreifen nach wie vor dringende und umfassende Unterstützung in Form von Treibstoff und Grundversorgungsgütern benötigen und dass es wichtig sei, die Ankunft der verbleibenden Hilfsgütertransporter zu beschleunigen, um den dringenden Bedarf der Bevölkerung zu decken. In der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens war vorgesehen, dass täglich 600 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangen sollten, davon 300 in den Norden und dass der Grenzübergang Rafah 7 Tage nach Beginn des Abkommens geöffnet werden sollte. Die Zahlen zeigen jedoch, dass weniger Lastwagen als vereinbart in den Gazastreifen kamen und dass die Hilfsgütertransporte trotz der Vereinbarung von Israel blockiert wurden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, äußerte seine tiefe Besorgnis über die Eskalation des Konflikts im Sudan, insbesondere rund um die Zili-Ölraffinerie nördlich der Hauptstadt Khartoum und in Fashir in Darfur, und rief die Parteien zur Zurückhaltung auf. Das Büro des UN-Sprechers gab eine schriftliche Erklärung zu diesem Thema ab. Dementsprechend forderte Guterres die Parteien auf, von allen Maßnahmen abzusehen, die gefährliche Folgen haben könnten, darunter schwerwiegende wirtschaftliche und ökologische Folgen für den Sudan und die Region. Guterres erinnerte an die Verpflichtungen aus dem Völkerrecht hinsichtlich des Schutzes der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur sowie der Gewährleistung des humanitären Zugangs und sagte: Sudanesische Frauen, Kinder und Männer zahlen den Preis für die anhaltenden Militäransätze des Konfliktparteien. Er warnte. Guterres bekräftigte seinen Appell an die Parteien, dringend einen ernsthaften Dialog mit dem Ziel einer sofortigen Einstellung der Feindseligkeiten aufzunehmen, um weiteres Leid für die sudanesische Zivilbevölkerung zu verhindern. Er betonte, dass eine nachhaltige Lösung des Konflikts nur durch einen integrativen politischen Prozess möglich sei. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Rassistisches Verhalten bei der Benennung von Krankheiten. Wie kann eine einfache Bezeichnung eine ganze Bevölkerung beeinflussen? In diesem Kapitel untersuchen wir die verborgene Macht einiger Bezeichnungen, die im Gesundheitswesen verwendet werden, und wie sie soziales Verhalten, Diskriminierung und Stigmatisierung bestimmter Gruppen beeinflussen können. Anhand von Beispielen aus der Praxis, vom Mpox-Virus über die spanische Grippe bis hin zu Covid-19, untersuchen wir, warum die Nomenklatur im Bereich der globalen Gesundheit eine größere Rolle spielt, als Sie vielleicht denken. Im September 2024 rief die Weltgesundheitsorganisation WHO aufgrund einer neuen Variante des Mpox-Virus einen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung aus. Das Virus breitete sich in der Demokratischen Republik Kongo und den benachbarten afrikanischen Ländern rasch aus und löste weltweit Besorgnis aus. Nun werden Sie vielleicht denken, hieß dieses Virus nicht schon einmal anders? Und Sie haben recht. Die Krankheit war früher unter der Bezeichnung Affenpocken bekannt. Im November 2022 benannte die WHO das Virus auf Druck von Gesundheitsexperten, insbesondere in Afrika, in Mpox um. Diese Umbenennung erfolgte nicht nur aus Gründen der wissenschaftlichen Genauigkeit, sondern auch, um die Stigmatisierung, den Rassismus und die Diskriminierung zu vermeiden, die häufig mit Krankheitsnamen verbunden sind. Stigmatisierung und Diskriminierung, so der WHO-Generaldirektor, können genauso gefährlich sein wie jedes Virus. Schauen wir uns an, warum Bezeichnungen wichtig sind. Namen können tief verwurzelte Assoziationen hervorrufen und manchmal gefährliche Stereotypen verstärken. Als der Mpox-Ausbruch bekannt wurde, gab es in Online-Foren viele rassistische Kommentare, die die Krankheit mit afrikanischen Völkern in Verbindung brachten. In der medizinischen Fachzeitschrift Lancet wurde aufgezeigt, wie schädlich diese Stigmatisierung sein kann. Sie hielt die Menschen davon ab, notwendige Gesundheitsdienste, Impfungen oder Behandlungen in Anspruch zu nehmen, wodurch das Risiko für alle erhöht wurde. Die Etikettierung von Krankheiten nach geografischen Regionen oder Bevölkerungsgruppen hat eine lange Geschichte, oft mit schädlichen Folgen. Ein bekanntes Beispiel ist die spanische Grippe. Die spanische Grippe war eine H1N1-Pandemie, die in den Jahren 1918 bis 1920 auftrat. Die spanische Grippe begann eigentlich nicht in Spanien. Man geht davon aus, dass sie ihren Ursprung im US-Bundesstaat Kansas hatte. Da Spanien während des Ersten Weltkriegs neutral war, wurde die Pandemie offener bekannt gemacht, während andere Länder die Nachrichten über die Krankheit unterdrückten. Infolgedessen wurde die Pandemie häufiger mit Spanien in Verbindung gebracht. Die Benennung von Krankheiten nach Personen oder Orten kann auch historische Vorurteile verstärken. So wurde beispielsweise das Down-Syndrom früher Mongolismus genannt. Dieser Begriff war zutiefst beleidigend und es dauerte Jahre, bis er geändert wurde. Erst nachdem Genetiker und Interessengruppen für eine neutrale, korrekte Sprache gekämpft hatten, konnten wir den Namen Down-Syndrom annehmen. Ein aktuelleres Beispiel ereignete sich im Jahr 2020 während der Covid-19-Pandemie. Der damalige US-Präsident Donald Trump bezeichnete das neuartige Coronavirus wiederholt als chinesisches Virus oder sogar als Kung Fu. Trumps Wortwahl löste eine heftige Gegenreaktion aus und Kritiker warfen dem US-Präsidenten vor, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu schüren. In der Tat haben die Fälle von Hassverbrechen gegen Asiaten in den USA während der Pandemie erheblich zugenommen. Zwischen März 2020 und Juni 2021 verzeichnete die Stopp AAPI Hate Koalition mehr als 9000 Vorfälle von Diskriminierung und Gewalt gegen asiatische Amerikaner. Die Sprache, die wir verwenden, hat Konsequenzen für die reale Welt. In einem Artikel, der 2022 im Lancet veröffentlicht wurde, wird betont, dass bei der Benennung von Viren und anderen Krankheiten verantwortungsbewusst handeln müssen. Die Verwendung neutraler wissenschaftlicher Begriffe ist entscheidend. Im speziellen Fall von Gesundheitskrisen wird dies als ein Schritt gesehen, um zu verhindern, dass Menschen auf eine schädliche Weise etikettiert werden. Die Sprache ist ein mächtiges Instrument, insbesondere in der Welt der öffentlichen Gesundheit. Die Umbenennung des Mpox-Virus ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass Gesundheitsdiskussionen fair, korrekt und frei von Vorurteilen geführt werden. Damit ist diese Folge beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und informiert. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ د ترکیه.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зъри и Тюркия.
Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
Аич Радио Воча Тюркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия Оваза.
Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
Е Садай Тюркия.
Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
Эдо Ифонитис Тюркия.
Олди Радио Глаз Тюркия.
Гидарреди Амурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Oldu radio glas Turkiye.
Turkiye öne radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
En güzel yıl Çalsam yalnızlık, yalnızlık, sonu yalnızlık. Ne zaman nerede birini sevsem ayrılık, ayrılık, sonu hep ayrılık. En güzel günlerim geçti hasretle, bir tebessüm bile geldi zahmetle. Kime sarıldıysam bin bir ümitle, pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık.
son ayrılık, son kara, kara,
kara. Meine Traumziele.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge setzen wir die Geschichte der Hedschas Eisenbahn fort, die wir in der vergangenen Folge am Hauptbahnhof der jordanischen Hauptstadt Amman begonnen haben. Die Hedschas Bahn, der Traum von Sultan Abdulhamid II. Und das letzte große Projekt des Osmanischen Reiches, bestand nicht nur aus Stahlschienen, sondern war auch die Lebensader einer Zivilisation, die bis in die heiligen Länder reichte, die Idee, Hoffnungen und Glauben mit Schienen zu vernetzen. Die Pilgerfahrt begann im Bahnhof Sirkeci in Istanbul, führte durch Anatolien nach Damaskus und von dort in die heiligen Länder. Die Bahnlinie, die eigentlich in Mekka enden sollte, führte aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs und der dadurch entstandenen Bedingungen, die im vorherigen Kapitel ausführlich beschrieben wurden, nur bis nach Medina. Jede Station entlang dieser langen Strecke, in der die Zugpfeife sich mit dem Gebetsruf vermischte und in den Waggons Türkisch, Arabisch und viele andere Sprachen gesprochen wurde, war jede Strecke, jeder Halt ein Atemzug. Die Hadsch-Anwärter, die nicht nur aus Istanbul oder anderen Städten Anatoliens kamen, sondern auch aus Skopje, Sarajevo, Bagdad, Damaskus und Bukhara, waren mit ihren Gebetsketten in den Händen, Gebeten, Volksliedern und Hoffnungen auf dieser Strecke unterwegs. Wenn sie an den Bahnhöfen anhielten, beteten Türken, Araber, Bosnier und Albaner gemeinsam, wandten sich alle der gleichen Kibla zu und hatten alle das gleiche Ziel, der Bahnhof Medina der Hedschas-Bahn. Der Bahnhof von Medina wurde 1908 als prächtigster Bahnhof der Hedschas-Bahn fertiggestellt. Dieses elegante Beispiel der osmanischen Architektur, das sich mitten in der Wüste erhob, war nicht nur ein Bahnhof, sondern auch ein Palast. Das zweistöckige Hauptgebäude spiegelte mit seinen großen Bogenfenstern, dem Mauerwerk und den geometrischen Verzierungen das architektonische Genie der damaligen Zeit wider. Das auffälligste Merkmal des Bahnhofs waren die Mukarnas-Verzierungen an seiner Fassade. Dieses charakteristische Element der seldschukischen und osmanischen Architektur bewahrte seine Eleganz auch im Wüstenklima. Die hellen Steine, die an der Außenseite des Gebäudes verwendet wurden, trugen dazu bei, den Innenraum kühl zu halten, da sie die heißen Sonnenstrahlen reflektierten. Über dem Haupteingangstor befanden sich der Siegel von Sultan Abdulhamid II. Und die Inschrift mit dem Erstellungsdatum. Die Säulen auf beiden Seiten des Tores waren eine moderne Interpretation der klassischen osmanischen Architekturtradition. Die Kuppeln auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes verliehen dem Gebäude eine spirituelle Atmosphäre und harmonierte mit der Silhouette der heiligen Stadt. Die Wartehalle des Bahnhofs wurde im Hinblick auf den Komfort der Pilger gestaltet. Hohe Decken, große Fenster und geräumige Sitzbereiche boten den Reisenden eine bequeme Pause. Feuerzen, die die Wände schmückten, trugen die Motive der Isnik-Feuerzen und hielten die osmanische Kunsttradition in der Wüste lebendig. Das Telegrafenamt im Ostflügel des Gebäudes war ein wichtiges Kommunikationszentrum, das den Bahnhof mit der Welt verband. Der Westflügel beherbergte Verwaltungsbüros und Personalräume. In beiden Flügeln wurden spitzbogige Fenster eingesetzt, um die Nutzung des natürlichen Lichts zu maximieren. Der Bahnsteigbereich verfügte über einen breiten Vordach, das von langen Metallstangen getragen wurde. Diese Überdachung schützte die Fahrgäste vor den heißen Sonnenstrahlen der Wüste und den Sandstürmen. Der Boden des Bahnsteigs wurde mit speziell ausgewählten, langlebigen Steinen gepflastert. Diese Steine wurden so ausgewählt, dass sie dem hohen Passagieraufkommen und den rauen klimatischen Bedingungen standhielten. Der Wasserbedarf des Bahnhofs wurde durch ein speziell konstruiertes Wasserdepot gedeckt. Dieses Depot diente sowohl der Wasserversorgung der Züge als auch der Reinigung des Bahnhofsgebäudes sowie der Versorgung der Fahrgäste. Die Architektur des Wasserspeichers steht im Einklang mit dem Hauptgebäude, mit demselben Mauerwerk und denselben geometrischen Ornamenten. Um den Bahnhof herum befand sich ein großer Innenhof. Dieser Hof war so angelegt, dass die Pilger dort warten und sich ausruhen konnten. Die um den Hof gepflanzten Bäume waren wie eine kleine Oase in der Wüste. Der Hof, der nachts von Laternen beleuchtet wurde, bot den Reisenden eine friedliche Umgebung. Eines der wichtigsten Merkmale des Bahnhofs Medina war seine Akustik. Der Klang der Zugpfeifen vermischte sich mit dem Gebetsruf, der zur Zeit des Gebetsrufs aus der Masjid al-Nabawi erklang und schuf eine einzigartige Atmosphäre. Der gewölbte Wartesaal des Bahnhofs dämpfte die Geräusche und verbreitete sie in den Innenraum, wodurch eine spirituelle Atmosphäre entstand. Der Bahnhof von Medina, der heute restauriert und in ein Museum umgewandelt wurde, spiegelt noch immer die Pracht jener Zeit wider. Das Museum des Medina-Bahnhofs der Hedschas Eisenbahn verspricht seinen Besuchern eine unvergessliche Reise, die von der vorislamischen Zeit bis in die Gegenwart reicht. Das Museum, das als eine der historischen Touristenattraktionen von Medina gilt, wurde von Prinz Abdul Majid bin Abdul Aziz im Jahr 1419 der islamischen Zeitrechnung, also 1998 nach Christus, eröffnet und liegt nur in 1020 Meter Entfernung zur Masjid al-Nabawi. Das Museum besteht aus 19 Ausstellungssälen, in denen die Geschichte des Propheten Mohammed, seiner Gattinnen, seiner Nachkommen, der Zuwanderer und der Ansar genannten Bewohner von Medina, die diese aufgenommen haben, ausführlich dargestellt wird. Manuskripte aus der Regierungszeit von König Abdul Aziz, alte islamische Inschriften und historische Artefakte, die in 7 verschiedenen Schatzkammern ausgestellt sind, nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise. Die Hedschas-Bahn, die in Medina al-Munawwara endet, wo das Osmanische Reich fast 400 Jahre lang diente, ist ein Beweis dafür, welch große Träume das Osmanische Reich selbst in seiner letzten Zeit hatte. Jedes Gleis, jedes Bahnhofsgebäude ist ein konkreter Indikator für die Liebe, den Respekt und die Hingabe dieser Zivilisation zu diesen heiligen Ländern. Auf Wiederhören.
Meine Traumziele.
Aus der Sicht einer Reisenden. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Seyra. Auf meiner Reise habe ich mich auf den Weg gemacht, Türkei zu entdecken. In unserem Programm möchte ich mit Ihnen meine Eindrücke teilen und was ich alles erlebt habe, wem ich alles begegnet bin, die Details, die mir aufgefallen sind und meine Emotionen. Mein Abenteuer in Türkei begann auf dem Flug nach Istanbul. Das angenehme Gespräch mit Frau Güneş, einer pensionierten Lehrerin, die ich im Flugzeug kennenlernte, war ein schöner Start für meine Reise.
Der schöne Moment, den wir nach dem Flug am Istanbuler Flughafen bei einem heißen Tee hatten, wurde zu meiner ersten unvergesslichen Erinnerung in Türkei. Nachdem wir unsere Koffer abgeholt hatten, besorgte ich mir meine SIM-Karte von einem türkischen Anbieter. Damit wurde mein Internetpaket sofort aktiviert, so dass ich keine Probleme mit der Kommunikation hatte. Wir tauschten mit Frau Güneş unsere Telefonnummern aus und vereinbarten ein Treffen. Sie lud mich zu sich nach Hause ein und sagte mir, dass ich so lange bleiben könne, wie ich wolle. Ich teilte ihr mit, dass ich in einem Hotel in Taksim gebucht habe, aber für ein paar Tage ihr Gast sein könnte. Ich hatte das Gefühl, dass ich von ihr viel über die türkische Kultur lernen könnte. Als ich den Flughafen verließ, verabschiedete ich mich von Frau Güneş und machte mich auf, Istanbul auf eigene Faust zu erkunden. Die Stadt wartete auf mich. Jede Ecke versprach ein neues Abenteuer. Meine Reise in Istanbul ging mit meiner Fahrt zu meinem Hotel in Taksim weiter. Ich hatte zuvor recherchiert, dass die Entfernung zwischen dem Flughafen Istanbul und Taksim etwa 40 Kilometer beträgt, und ich war erleichtert zu erfahren, dass es viele öffentliche Verkehrsmittel gab, um diese Strecke zurückzulegen. Ich war begeistert, als ich erfuhr, dass Taksim als das Herz Istanbuls bekannt ist und ich von hier aus alle Orte der Stadt leicht erreichen konnte. Das war auch der Grund, warum ich Taksim als Standort für mein Hotel ausgesucht hatte. Nachdem ich den Flughafen verlassen hatte, stieg ich in einen der Flughafenbusse. Meine Aufregung wuchs, als ich während der Fahrt die Skyline der Stadt sah. Die belebte Atmosphäre der Plätze und Straßen, die historischen Bauwerke an jeder Ecke zogen mich in den Bann. Nachdem ich eine Weile über den Platz geschlendert war, machte ich mich auf den Weg zu meinem Hotel, das nur wenige Minuten vom Platz entfernt lag, um meine Müdigkeit zu vertreiben. Als ich eintrat, wurde ich herzlich empfangen und die friedliche Atmosphäre der Lobby reichte aus, um mich zu entspannen. Die Abläufe an der Rezeption waren schnell erledigt und ich fuhr mit dem Fahrzug in den vierten Stock, wo sich mein Zimmer befand. Sobald ich das Zimmer betrat, stellte ich meinen Koffer ab und lief als erstes sofort zum Fenster und machte die Vorhänge auf und bewunderte die Aussicht. Sie war faszinierend. Die lebhafte Atmosphäre von Taksim lag mir zu Füßen und das ruhige Blau des Bosporus in perfekter Harmonie. Das nostalgische Geräusch der Straßenbahn, die Melodien aus den Geschäften und die beeindruckenden Darbietungen der Straßenkünstler vervollständigten dieses einzigartige Erlebnis. Mit jedem Schritt spürte ich, was für eine bunte und multikulturelle Stadt Istanbul ist. Mit der Abenddämmerung nahm das Treiben auf den Straßen zu. Aus jeder Ecke ertönten eine andere Melodie. An jeder Ecke spielte ein Künstler auf einem Streichinstrument, Barlama, ein Volkslied, und entführte die Passanten, wenn auch nur für kurze Zeit, in ihre Heimatstätte. Ein Stück weiter spielte eine junge Band auf ihren Gitarren und einem Schlagzeug einen Rocksong, während die Menge um sie herum begeistert das Tempo hielt. Aus einer anderen Ecke erregte der Klang klassischer Musik meine Aufmerksamkeit. Eine dreiköpfige Gruppe gab mit ihren Geigen und einem Cello ein kleines Konzert und sorgte mit ihren Melodien für eine magische Atmosphäre auf der Straße. Doch was meine Aufmerksamkeit am meisten erregte, war ein Mann, der mitten auf der Straße stand. Er schlug einen Rhythmus mit einer riesigen Trommel und spielte eine lustige Melodie mit seiner Mundharmonika. Die Kinder tanzten vor Freude um ihn herum und die Erwachsenen hielten diesen Moment mit ihren Handys fest. Die Istiklalstraße war fast wie ein Open-Air-Konzertplatz. Auf Schritt und Tritt wurde ich Zeuge, wie eine andere Kultur und ein anderes Gefühl durch die Musik zum Leben erwachte. In diesem Moment betrachtete ich diese Straße als die Seele Istanbuls. An meinem ersten Einblick in das Regeltreiben der Istiklalstraße erinnere ich mich auch heute noch gerne zurück. Musik. Das war erst der Anfang für mich. Ich konnte es kaum erwarten, zu entdecken, durch welche Straßen ich noch laufen werde, welche Delikatessen ich noch probieren werde und was die Stadt mir sonst noch bieten wird. Der Zauber Istanbuls hatte mich völlig in den Bann genommen. Jeder Augenblick wurde ein unvergessliches Erlebnis für mich. Nach diesem anstrengenden Tag fühlte ich mich etwas erschöpft. Morgen früh werde ich den Taxenplatz und die Straße, die zu ihm aufführt, erkunden, sagte ich zu mir selbst und ging zurück zum Hotel, um mich in meinem Zimmer auszuruhen. Ein guter Schlaf war unerlässlich, um mich morgen in ein neues Abenteuer stürzen zu können. In der nächsten Folge will ich Ihnen berichten, was ich auf dem Taksimplatz und in der Istiklalstraße gesehen, erlebt und gefühlt habe. Auf Wiederhören.
Aus der Sicht einer Reisenden.
Terk edinişler aman, yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, acı yüzler, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.
Geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.